Hallo und willkommen zu den Transfer Talks Politik jugendgerecht gestalten. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit jugendgerechter Politik, wie der Titel schon sagt. Und was jugendgerechte Politik ist, ich glaube, so langsam nach ein paar Folgen wird es immer klarer. Das ist eine, die fragt, wie kann man gute Politik für junge Menschen machen? Und zwar nicht erst in der Zukunft, sondern jetzt, aber auch für die Zukunft. Ich bin Katrin Rönicke und bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, noch ein Wort zu den Leuten hinter diesem Podcast. Und zwar ist das die Arbeitsstelle Eigenständige Jugendpolitik, die sich für eine jugendgerechte Politik einsetzt und gemeinsam mit ExpertInnen unterschiedlicher Politikfelder politische Impulse für die Lebensphase Jugend erarbeitet. Und wir knüpfen hier an die Denkwerkstatt zu jugendgerechter Finanzpolitik. ExpertInnen, die dort schon aufgetreten sind, kommen jetzt auch im Podcast Transfer Talks zu Wort und mit einigen von ihnen werden wir jugend- und finanzpolitische Themen vertiefen. Und heute machen wir das Ganze mit Mathilda Gertins von Fiscal Future. Hallo Mathilda.
Hallo, es freut mich sehr, heute dabei zu sein.
Mathilda, du bist ökologische Ökonomin und Mitglied im Kernteam von Fiscal Future, hast deine Leidenschaft für politische Themen schon zu Schulzeiten tatsächlich entdeckt bei Fridays for Future München. Das heißt, du bist noch recht jung selbst und hast aber trotzdem schon direkt vor Fiscal Future beim DIW am Thema Klimapopulismus gearbeitet. Ganz kurz für alle, die das Wort noch nicht gehört haben, was ist Klimapopulismus?
Ja, genau, ich bin schon länger im Klimabereich unterwegs und das interessiert mich sehr. Klimapopulismus ist ein Wort, das es noch nicht so lange gibt. Es versucht aber, die Elemente von Klimapolitik und Populismus zusammenzubringen und drückt damit aus, wie eine populistische Einstellung in Bezug auf Klimapolitik aussieht. Das haben wir zum Beispiel in Deutschland rund um das Gebäudeenergiegesetz viel gesehen, wo es um den Heizungshammer von Robert Habeck ging und wo Klimapolitik als Projekt der Eliten gesehen wird, das auf Kosten des Volkes geht und wo auch das Volk nicht beteiligt wird. Und das Problem ist, manche Elemente von dieser populistischen Erzählung über Klimapolitik haben einen gewissen Kern an Wahrheit, dass zum Beispiel in bisheriger Klimapolitik die soziale Komponente nicht genügend mitgedacht wurde. Vieles ist aber auch übertrieben. Und das Problem bei Klimapopulismus ist, dass es zu einer wenigeren Zustimmung von Klimapolitik führt, die natürlich in Zeiten von sehr starkem Klimawandel problematisch ist.
Sehr gut erklärt. Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass du einen Bachelor in Philosophie, Politik und Wirtschaft in Oxford gemacht hast und danach den, und auch das musst du mir leider gleich nochmal erklären, Erasmus Mundus Master EPOC plus C3 an der WU Wien und der Sorbonne. Was ist der EPOC plus C3 Master?
Also mit der Beschreibung dieses Masters kämpfe ich, seit ich ihn angefangen habe.
Es tut mir sehr leid.
Es ist ein langer irgendwie Begriff und tatsächlich das alles zu nennen hilft nicht. Ich sage grob oft, es ist ein heterodoxer VWL-Master. Heterodox bedeutet, es folgt dieser Pluralo-Schiene, also dem Ansatz, dass es auch in den Wirtschaftswissenschaften wichtig ist, verschiedene Denkschulen anzuschauen, weil viele Master- und Bildungsprogramme im Bereich der VWL folgen relativ simpel nur einer Denkschule und da werden viele andere Ansätze ausgelassen, zum Beispiel ökologisches Denken, wo es darum geht, auch den Stoffwechsel der Wirtschaft zu verstehen und die tatsächlichen Materialflüsse, aber zum Beispiel auch post-keynesianisches Denken, wo viel mehr darauf geschaut wird, okay, wenn wir zum Beispiel investieren oder der Staat Geld in den Umlauf bringt, wie wirkt sich das auf die Nachfrage auf und wie kann das zu Wachstum führen? Genau, also es war grob ein Master, der viele von diesen Komponenten mitgedacht hat. Ich habe dort auch sehr viel gelernt und würde ihn auch empfehlen.
Klingt super. Wenn ich nochmal studieren müsste, würde ich den auch machen. Jetzt schauen wir mal, unsere Frage für diese Folge ist ja, was braucht eine wirksame Jugendbeteiligung an der Finanzpolitik? Und darüber sprechen wir zwei heute. Vielleicht, bevor wir da in diese Frage einsteigen, erzähl nochmal, was Fiscal Future, wo du aktuell arbeitest, ist und was eure Vision ist. Was macht ihr?
Ja, wir bei Fiscal Future sind eine Organisation und Plattform junger Menschen, die sich für eine zukunftsgerechte Finanzpolitik einsetzen. Wir setzen uns insbesondere dafür ein, dass junge Menschen sowohl beteiligt werden in Diskussionen über Finanzpolitik, aber dass auch ihre Interessen und Stimmen tatsächlich Gehör bekommen. Weil wir da ein sehr großes Ziel verfolgen, haben wir auch verschiedene Standbeine und machen sehr verschiedene Aktivitäten. Wir machen zum Beispiel sehr viel Bildungsarbeit, wo wir versuchen, in einem einfachen und zielgerichteten Format Wissen über Finanzpolitik an die junge Generation weiterzugeben. Wir bieten aber auch Austausch- und Vernetzungsformate an, sowohl online über WhatsApp-Gruppen und Foren als auch in Persona Get-Togethers. Dazu haben wir auch enge Zusammenarbeit mit Interessenvertretungen und anderen NGOs oder anderen Gruppen, die für ähnliche Ziele und Visionen kämpfen wie wir, sind aber auch im engen Austausch mit tatsächlichen PolitikerInnen und sind nah oft an den Hebeln, wo auch tatsächliche Entscheidungen getroffen werden.
Ja, super, weil das ist natürlich das Entscheidende, worum es dann geht. Seid ihr auch sozusagen eine Verbindungsstelle zwischen den jungen Leuten, mit denen ihr ja auch arbeitet, und der Politik? Also bringt ihr die auch aktiv zusammen, dass ihr sagt, so, und jetzt machen wir hier eine Veranstaltung, wo junge Leute mal an FinanzpolitikerInnen zum Beispiel ihre Forderungen stellen können?
Genau, das ist eines von unseren großen Zielen. Wir versuchen jährlich den finanzpolitischen Jugenddialog zu organisieren, wo wir viele junge Menschen auch tatsächlich mit finanzpolitischen Politikern in Kontakt setzen. Das ist auch immer sehr beliebt und die Leute freuen sich total über diesen Austausch. Teils waren es auch wirklich die Finanzminister, mit denen junge Leute dann in Kontakt gekommen sind und ihre Forderungen stellen konnten. Wir haben aber auch mehr im Alltagsgeschäft, versuchen wir mehrere solche Formate anzubieten. Wir hatten zum Beispiel jetzt letzte Woche eine Veranstaltung gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung, wo wir eine größere Abendveranstaltung mit relativ hochrangigen Politikern unter anderem im Haushalt und Finanzbereich hatten, wo wir dann auch versuchen, den Austausch zu ermöglichen. Dadurch, dass es immer Q&A-Sessions gibt, manche von den SpeakerInnen bleiben dann auch danach und es bietet einen relativ niederschwelligen Ansatz, um auch jungen Leuten den Austausch mit PolitikerInnen zu ermöglichen.
Mhm. Was ist deine Erfahrung, wenn junge Leute dann wirklich auch die Möglichkeit haben, ihre Themen bei der Politik zu adressieren? Was sind das für Themen? Magst du mal so vielleicht zwei, drei nennen, die besonders häufig oder besonders wichtig sind?
Aktuell ist ein Thema, über das viele junge Leute auch immer noch sprechen, die Schuldenbremse. Dort gab es ja auch im letzten Jahr Änderungen, aber viele junge Leute haben das Gefühl und auch die wissenschaftlich gedeckte Meinung, dass die aktuelle Regelung immer noch viel zu stark Zukunftsinvestitionen verhindert und sind deshalb an diesem Thema sehr interessiert und verfolgen auch stark die Reformkommission zur Schuldenbremse als auch eine größere Vision über, wie sehr möchten wir unsere Zukunft unter anderem auch durch Schulden finanzieren. Das ist vielleicht eher eine Art von Diskussion, wo junge Leute mit dabei sind. Was viele junge Leute aber auch interessiert, ist die Frage der Steuergerechtigkeit. Im aktuellen medialen Diskurs gibt es ja auch ein bisschen mehr Debatte zum Beispiel über die Erbschaftssteuer als auch über andere Steuern. Und viele junge Menschen sind der Meinung, dass sich dort etwas ändern muss, insbesondere wegen den engen Haushaltslagen und um auch wirklich genügend Investitionen in ihre und in die Zukunft von allen zu ermöglichen.
Ja, das sind ja zwei sehr zentrale Themen. Wir hatten auch in der vergangenen Folge schon darüber gesprochen, wie wichtig Investitionen sind, um eine zukunftsfähige Gesellschaft zu schaffen und wie eng aber oft ja auch der haushalterische Spielraum ist, den Politik hat, einfach weil so viele der Finanzen, die sie zur Verfügung haben, schon gebunden sind und gar nicht frei sind. Und dass es da auch eine Möglichkeit sein könnte, eben die Einnahmenseite noch mal ein bisschen zu steigern. Jetzt ist das aber beides zum Beispiel etwas, wo in der Politik ja die Beharrungskräfte sehr groß sind. Wie reagieren denn die PolitikerInnen darauf, wenn sie mit solchen Forderungen oder Themen von den Jugendlichen konfrontiert werden?
Es gibt da natürlich eine diverse Reaktion. Was uns aber immer wieder positiv ausfällt, ist, dass sehr viele PolitikerInnen sehr offen darauf reagieren, wenn wir versuchen, mit ihnen in Kontakt zu treten oder auch während dem Gespräch. Und die meisten PolitikerInnen, würde ich wenigstens mal behaupten, sehen auf jeden Fall ein, dass Änderungsbedarf nötig ist und sind manchmal selber frustriert an diesen Beharrungskräften. Und ich glaube auch teils die PolitikerInnen, die selber vielleicht in diesen Dynamiken feststecken, freuen sich dann auch manchmal über eine junge Perspektive von außen, die ihnen vielleicht auch den Mut gibt, doch nochmal andere Allianzen zu finden oder doch nochmal an einer Stelle, wo es unangenehm ist, draufzudrücken. Und ich glaube, manche von ihnen freuen sich dann deshalb fast über den Druck oder die Perspektive von außen und auch einfach über den Austausch mit jungen Menschen. Ich muss sagen, Finanzpolitik ist kein Thema, das historisch oder für die meisten Leute als super interessant für junge Leute gesehen wird. Es ändert sich ein bisschen, würde ich gerade sagen, in den letzten Jahren. Aber deswegen freuen sich auch manche Leute zu sehen, okay, das interessiert junge Menschen. Die haben echt Energie dafür, die brennen dafür. Und es macht natürlich immer Spaß, wenn man sieht, dass das Thema, woran man arbeitet und man vielleicht so ein bisschen zu diesen nerdigen Fachexperten geworden ist, wenn da junge Leute auch Lust haben, auf einen zuzugehen und sich auszutauschen, stärkt das natürlich die Motivation für die Arbeit und für gute Politik.
Ja, super. Du hast gerade schon gesagt, es ist jetzt nicht das klassische Jugendthema. Du warst selbst bei Fridays for Future, da lässt sich natürlich oder ließ sich natürlich sehr viel besser motivieren und auch mobilisieren auf die Straße und so und Netzwerke schaffen. Es ist tatsächlich ja oft, hattest du den Ruf, ein trockenes Thema zu sein, Finanzpolitik, Haushaltspolitik, da wird mit Tabellen gearbeitet, die auch teilweise ewig lang sind. So ein Haushalt, habe ich gelernt, ist ja ein unendlich langes Dokument aus lauter verschiedenen Zeilen und Spalten. Das muss man ja auch erstmal durchsteigen. Das heißt, was ihr ja auch macht, hast du eingangs gesagt, ist Bildungsarbeit. Also wirklich dahingehen und junge Menschen auch überhaupt erstmal bilden in diesem Bereich, der manchmal, naja, von außen zumindest nicht so spannend oder nicht so leicht verständlich auch daherkommt. Wie macht ihr das? Wie sieht diese Arbeit aus, dass ihr junge Menschen schmackhaft macht? Hier, guck mal, klingt trocken, aber ist eigentlich genau der Schlüssel, den wir brauchen, um die Zukunft zu gestalten.
Wir haben, je nach dem bisherigen Wissensstand und vielleicht auch Interesse, verschiedene Bildungsangebote. Das niederschwelligste und das vielleicht auch die Leute erreicht, die bisher wirklich kein Interesse an Finanzpolitik hatten oder, wie gerade besprochen, das eher mit Tabellen und trockenen Diskussionen in Verbindung gesetzt haben, würde ich tatsächlich unsere Arbeit auf Social Media und den Medien auch als Teil der Bildungsarbeit verstehen. Wir haben diese auch in den letzten Monaten ausgebaut. Also gemeinsam mit mir sind auch ein paar andere Leute mit ins Kernteam von Fiscal Future gekommen und versuchen auch dort sehr niederschwellige Angebote zu machen, wo wir über aktuelle Debatten informieren, ob das jetzt zum Beispiel die Rente ist, den Haushalt 26 oder die Diskussionen um die Schuldenbremse. Und wenn man dort in einem Reel zum Beispiel mit jungen Leuten auch sieht, okay, da interessieren sich junge Menschen dafür und die bereiten das auch in eine lustige Art auf, kann das Leuten niederschwellig auch Interesse machen und denken, okay, das könnte ein Thema sein, wo ich mir ein bisschen mehr anschaue. Das ist aber nicht der Kern der Bildungsarbeit. Der größere Kern, würde ich sagen, findet unter anderem in unserem Fiskalbotschafterinnenprogramm statt. Wir haben ein 6-wöchiges Ausbildungsformat, wo wir junge Menschen sowohl inhaltlich als auch pädagogisch ausbilden, um ihr Wissen dann selber an die junge Generation weiterzugeben. Wir haben also einen sogenannten Multiplikatoreneffekt. In diesen 6 Wochen gibt es dann verschiedene Workshops. Das findet meistens online statt, wo die Leute Wissen bekommen und können dann selber Workshops geben. Wir werden öfters von anderen Jugendorganisationen angefragt. Manchmal ist es aber auch für einmalige Events zum Beispiel, wo wir angefragt werden, um ein Bildungsformat durchzuführen. Wir machen nicht nur so den klassischen 1,5-Stunden-Workshop. Manchmal sind es lebendigere Sachen, manchmal ist es sogar ein ganzes Wochenende. Also da gibt es je nach irgendwie Interesse, Zeit und Ressourcen Verschiedenes, das wir anbieten. Das würde ich sagen, ist ein großer Kern. Je nach Format muss es immer verschieden aussehen, muss es anders ausgeschmückt sein, muss es anderen inhaltlichen Fokus haben. Aber das fasst es schon erstmal zusammen.
Wenn du sagst, das Einsteigerprogramm sozusagen ganz niedrigschwellig für Leute, die noch absolut gar keine Ahnung haben, ab wie vielen Jahren ist das?
Wir haben keine Altersbegrenzung.
Ach cool.
Ich meinte das im Sinne von keine Altersbegrenzung wie bei einem Film oder Buch. Wenn ich gerade darüber nachdenke, ich kann mir vorstellen, es wäre eher so ein Teenageralter, würde ich sagen.
Klar.
Auch tatsächlich, weil die Themen halt eine gewisse Komplexität haben.
Also ein bisschen Mathe-Vorwissen braucht es manchmal schon, ne?
Ja, und vielleicht auch von was ist Politik? Ich habe trotzdem das Gefühl, also die Bildung kann und sollte auch schon früher anfangen. Ich glaube auch schon ein Kind mit 8 Jahren kann verstehen, wenn nicht genug Geld ausgegeben wird und deswegen an den Schulen das klassische Beispiel die Toiletten kaputt sind oder wenn deswegen vielleicht auch die Eltern sehr besorgt scheinen, weil sie nicht genügend heizen können oder weil andere Sachen nicht funktionieren, finde ich es auch wichtig, schon bereits den Kindern klarzumachen, das hat etwas mit Politik zu tun und das hat auch etwas damit zu tun, wer Geld bekommt und wer nicht und für was. tatsächlich ist unser Fokus halt bisher auf der etwas älteren Klasse gewesen. Wir fänden es aber auch wichtig, zukünftig diese Themen mehr zum Beispiel auch in schulische Einrichtungen zu bringen. Das war aber bisher noch nicht unsere Priorität.
Ja, sehr schön. Also ich finde, das klingt alles doch sehr durchdacht und sehr, ja, also dass einerseits die Jugendlichen die Bildung überhaupt erstmal bekommen, um dann auch direkt in Kontakt mit der Politik zu kommen. Jetzt kommen wir mal an die Probleme. Also wo würdest du sagen, hapert es noch? Wie könnte dieses ganze wirklich Beteiligung von jungen Menschen an Haushaltsentscheidungen zum Beispiel, wie könnte das noch verbessert werden in deinen Augen?
Ich habe die größte Sorge, würde ich sagen, in diesem Bereich und das natürlich dann auch damit zusammenhängt, dass ich hier eine Hürde sehe, ist, dass wir Räume schaffen, wo junge Menschen sich ausbilden können, untereinander vernetzen können und auch in den Austausch mit Politikern kommen. Was wir aber natürlich nicht versprechen oder sichern können, ist, dass diese ganze Beteiligung sich dann auch in Umsetzung übersetzt. Mhm. Dort arbeiten wir dran. Wir versuchen auch wirklich den Kontakt zu auch immer wichtigeren Entscheidungsträgern zu ermöglichen, mehr und mehr auf Informaten mit eingeladen zu sein, wo Entscheidungen getroffen werden. Dort, finde ich, ist aber schon noch die größte Angst und die ist umso wichtiger, weil Finanzpolitik für junge Leute so entscheidend für die Zukunft ist. Es wurde ja bestimmt in den anderen Folgen auch schon diskutiert. Investitionen in die Zukunft sind für junge Leute und für kommende Generationen absolut notwendig. Wenn wir einen Investitionsstau erben, wenn unsere Infrastruktur ungenügend vorbereitet ist für die Klimakrise, nicht wettbewerbsfähig ist, all diese Themen, die man schon oft gehört hat, dann sieht das für junge Leute schlecht aus. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass die Politik diese Begeisterung von jungen Leuten nicht einfach beiseite lässt, sondern auch wirklich ernst nimmt und auch ihre Interessen und ihre Sorgen aufarbeitet und in bessere Politik übersetzt.
Wie würdest du sagen, ist denn aktuell so die Zugänglichkeit des ganzen Themas? Ist es noch so elitär, wie ich es mir vorstelle? Oder würdest du sagen, es ist schon viel breiter auch bei jungen Menschen angekommen und es ist ganz divers, wer sich dafür interessiert? Also jetzt nur mal so ein Klischee, was in meinem Kopf ist. In meinem Kopf ist das Klischee, dass sich vor allem junge, blonde Männer in einem hellblauen Poloshirt für Finanzpolitik interessieren. Ganz, ganz klischeehaft gesagt. Was ist deine Erfahrung aus eurer Arbeit?
Als erstes würde ich dieses Klischee und die Sorge anerkennen. Zugänglichkeit zu Finanzpolitik ist ein Problem. Es ist auch ein Problem, das wir aktiv versuchen zu bearbeiten. Wir sind zum Beispiel in unserer Geschäftsstelle, also im Team von Fiscal Future, ich glaube zu 70% oder mehr weiblich. Das ist auch eine Errungenschaft. Ich würde sagen, im Finanzbereich ist es halt tatsächlich immer noch so, da sind mehr männliche Leute unterwegs. Es ist auch ein Bereich, der einen gewissen Bildungsgrad und oft Einkommensgrad von den Eltern zusammenhängt. Wir versuchen stark dagegen zu halten. Unsere Bildungsformate sind immer kostenlos zugänglich. Wir versuchen auch, bestimmte Zielgruppen bewusst anzusprechen. Es wurde zum Beispiel in der Vergangenheit auch eine ÖkonomInnenrunde organisiert oder versuchen auch, Themen zu bearbeiten, die besonders für bestimmte Zielgruppen interessant sind, zum Beispiel Women's Budgeting Workshops. Und versuchen auch, dadurch, dass wir niederschwellige Angebote ansetzen, wie zum Beispiel die Social-Media-Formate, aber auch Get-Togethers in unserer Geschäftsstelle oder Veranstaltungen, wo jeder und jede vorbeikommen können, möglichst Raum zu geben, dass Leute, die sich vielleicht bisher noch nicht so mit diesem Thema identifizieren, mit dazukommen können. Dadurch, dass wir auch diversere Gesichter und Leute in unserer Medien- und Social-Media-Arbeit platzieren, versuchen wir auch Vorbilder zu schaffen, die diesem Klischee entgegenwirken und somit auch diverseren Leuten den Zugang in Finanz- und Fiskalpolitik ermöglichen. Ist aber auch ein Thema, woran ich weiterhin interessiert bin und ich denke auch immer noch Verbesserungsbedarf da ist und mich deshalb über alle Leute freue, die mitmachen möchten.
Das kann gerne auch als Aufruf verstanden werden, schätze ich, ne?
Auf jeden Fall.
Jetzt gibt es ja, ich habe vorhin schon gesagt, für Fridays for Future und das Klima zu mobilisieren ist vielleicht ein bisschen einfacher, aber man könnte ja trotzdem die Methoden, die Fridays for Future genutzt haben, nämlich zum Beispiel die Leute auf die Straße bringen oder reden, Podcasts, bei Markus Lanz sitzen, ich fabuliere ein bisschen. Also es könnte ja tatsächlich auch ein Vorbild sein dafür, dass man Druck aufbaut auf die Politik, dass sie eben eine jugendgerechtere Finanzpolitik durchsetzt. Macht ihr sowas auch? Organisiert ihr da auch so ein bisschen, dass ja einfach die zivilgesellschaftlichen Zusammenhänge stärker werden?
Wir haben bisher die Erfahrung gemacht, dass Finanzpolitik an sich kein Thema ist, an dem sich Menschenmassen mobilisieren lassen, wenn es um das Abstrakte geht. Wenn es aber tatsächlich um konkrete Entscheidungen geht, erst recht im Bereich von Haushaltskürzungen, dann sind auch viele Leute betroffen und merken auch direkt in ihrem Leben, was die Folgen von Finanzpolitik sein können. Und dort findet auch an sich und selbst Mobilisierung statt, an der wir dann gerne auch teilnehmen und dort unterstützen, wo es sinnvoll ist. Zum Beispiel gab es das Bündnis Unkürzbar, wo es um Haushaltskürzungen in der Stadt Berlin ging. Und dort haben wir fachliche Expertise gegeben. Wir haben eine Studie zum Berliner Haushalt zur Verfügung gestellt. Meine Kollegin Carolina war auch bei der Demo vertreten und hat einen mit einem Redebeitrag unterstützt. Das bedeutet, es gibt auf jeden Fall Potenzial, dort zu mobilisieren. Und ich glaube auch, wenn sich die Lage weiter zuspitzen sollte und tatsächlich weitere Kürzungen anstehen, dann wird es auch mehr Mobilisierung geben.
Ja, das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung. Wir hatten gerade ein Beispiel in Thüringen gesehen, wo jetzt auch der Haushalt verabschiedet wurde und dann sichtbar wurde, okay, es sind vor allem Projekte zur Integration von migrantischen MitbürgerInnen betroffen, die jetzt gekürzt werden einfach. Und dann relativ spontan auch Demos stattgefunden haben in Erfurt vor dem Landtag, um dagegen zu demonstrieren. Das heißt, das sind dann so die Punkte, wo viele auf die Straße gehen, weil es sie einfach direkt betrifft. Versucht ihr dann auch dahin zu gehen und zu sagen so, hey, dieser Punkt, hast du jetzt gemerkt, Haushaltspolitik betrifft dich, bleib doch dabei. Komm, wir bilden hier noch ein bisschen oder wir sind ein Netzwerk, wir machen Bildung zum Thema Finanzpolitik. Schau doch mal hier vorbei, so.
Meine Antwort ist ein kurzes Ja und Nein. Ein Ja auf jeden Fall im Sinne, wenn jemand gerade bei einer Demo ist, unsere Rede gehört hat und gedacht hat, oh, voll cool, ich hätte eigentlich Lust, auch mich mehr für Finanzpolitik einzusetzen, auch auf dieser fachlichen Ebene vielleicht kompetenter zu werden oder dieses Wissen selber weiterzugeben können, dann freue ich mich über jede und jede, der am Start ist. Mir ist es aber auch wichtig, dass es ein Angebot bleibt und dass Leute, die sich vielleicht gerade irgendwo anders engagieren, auch jetzt zum Beispiel im Bereich der Integration, dann möchte ich nicht sagen, sie müssen jetzt auch noch finanzpolitischer Experte werden und ich möchte eine Demo auch nicht irgendwie als Marketing für uns benutzen, sondern auch einfach im guten Austausch sein. Und ich mag das in dieser Arbeit auch so sehr, dass man mit den verschiedensten Organisationen zusammenarbeitet und man wirklich das Gefühl hat, man arbeitet für eine ähnliche Vision, für eine bessere Zukunft.
Das heißt, da gibt es dann so ein bisschen Arbeitsteilung. Ihr kümmert euch um die Finanzpolitik und dann andere kümmern sich um die Klimapolitik, wieder andere um die Integrationspolitik. Nicht jeder und jede muss Expertin in allem sein.
Es gibt immer eine Arbeitsteilung. Ich würde sagen, erst recht auch im Klimabereich gibt es auch mehrere Organisationen, die jetzt auch richtig starkes Wissen über Finanzpolitik haben, weil einfach mehr und mehr gemerkt wurde, ohne Geld funktioniert es nicht. Ich möchte sagen, viele Leute sind sehr gute Experten.
Ja, aber es ist ja trotzdem so ein bisschen das Dilemma bei der Finanzpolitik, dass man oft erst merkt, dass sie einen selbst sehr betrifft, wenn das Kind gerade in den Brunnen gefallen ist, oder?
Da ist auf jeden Fall eine Wahrheit dran. Ich glaube, deswegen sind zwei Sachen auf jeden Fall zu beachten. Einerseits sollte gewährleistet sein, dass, wenn man dem Sprichwort folgt, das Kind nicht in den Brunnen fällt. Also ja. Es sollte keine Kürzungen geben, die Leute in eine so prekäre Situation bringen, dass sie plötzlich denken, okay, ich muss hier wirklich was tun, weil sonst sieht meine eigene Lebenssituation sehr schlimm aus oder die von meinen PartnerInnen, meiner Schwester, meiner Tante. Es kann ja wirklich alle Leute betreffen. Ich finde, das bedeutet aber auch, dass es wichtig ist, Möglichkeiten zu schaffen, wo Leute sich auch schon früher einsetzen können und wo sich vielleicht auch ein wirklich auch schmackhaftes Angebot gegeben wird, sich dort einzusetzen. Also Finanzpolitik sollte nicht trocken sein. Man sollte als Frau oder als Person, die nicht diesem Klischee vom Mann mit seinem blauen Hemd entspricht, keine Hemmungen haben, sich dort einzusetzen, sondern sich gesehen fühlen, sich wertgeschätzt fühlen. Und das ist unser Beitrag.
Männer in blauen Polohemden sind natürlich auch willkommen.
Das sind sie auch. Auch im roten Polohemd.
Sehr gut.
Oder grünem.
Schauen wir noch mal in die Zukunft. Was wäre deine Vision? Also wenn jetzt, sagen wir, du könntest die Entscheidung treffen, so wird Finanzpolitik in der Zukunft, gerne auch schon nächstes Jahr, entschieden, so wird sie gemacht, so werden Jugendliche beteiligt. Wie ist deine Vision?
Meine Vision für eine Beteiligung wäre, dass wir Kanäle schaffen, wo tatsächlich auch regelmäßiger Austausch ermöglicht ist. Also dass es eine gewisse Institutionalisierung gibt, wo junge Leute sich beteiligen können und wo es nicht nur eine symbolische Begegnung bleibt, sondern tatsächlich auch deren Stimmen Gewicht bekommen. Sonst würde ich mir halt auch Änderungen in konkreter Politik wünschen. Ich würde mir wünschen, dass das Thema Vermögensgerechtigkeit stärker angegangen wird. Ich möchte jetzt nicht direkt sagen, dies und das muss passieren. Ich würde sagen, Vorschläge erst recht im Bereich der Vermögensgerechtigkeit, ob das Vermögens- oder Erbschaftssteuer sind, sind ein guter potenzieller Hebel. Es gibt aber auch andere Ansätze. Und ich würde mir wünschen, dass, wenn es darum geht, ob gewisse Leistungen gestrichen würden, nicht über Leute gehetzt wird, sondern wirklich menschlich gesprochen wird, ob es irgendwelche Kürzungen gibt, die einfach Effizienzsachen sind, die wirklich tatsächlich Bürokratieabbau sind und das dort angesetzt wird und nicht an den Lebensgrundlagen von Menschen, die vielleicht bereits eh schon prekär leben und dass, falls gemerkt wird, es gibt dort nicht so und so viel rauszuholen, dass dann tatsächlich mehr auf die Einnahmenseite oder auf die Schuldenseite geschaut wird.
Ich nehme an, da spielst du auch ein bisschen an auf die Bürgergeldsdiskussionen, die gerade in der Politik sehr stark sind. Tatsächlich ist das nochmal was, wo ich nochmal nachfragen würde, nämlich du sagtest, Vermögensgerechtigkeit ist das große Thema eigentlich. Und da meinst du ja sicherlich mit, dass in Deutschland gar nicht so sehr die Einkommensungleichheit groß ist, sondern die Vermögensungleichheit sehr groß ist, richtig?
Auf jeden Fall. Also Einkommensungleichheit ist auf jeden Fall auch präsent. Es gibt eine sehr große Spanne von dem, was die Leute verdienen, die für Mindestlohn arbeiten und die Leute, die, ich weiß gar nicht mal, was das Maximum in Deutschland ist, aber
CEO
es ist
im
höher,
DAX-Unternehmen irgendwie so.
Genau, bestimmt als das, was die meisten sich hier vorstellen können. Aber tatsächlich der größte Hebel und der größte Unterschied, der sich auch sehr auswirkt über, wie Leute ihren Alltag erleben, ist das Vermögen.
Okay, wenn ich dich fragen darf, Mathilda, du blickst in die Zukunft, du bist ein junger Mensch. Ist dein Blick in die Zukunft mehr von Hoffnung oder mehr von Sorgen geprägt? Und je nachdem, wie du dich entscheidest, warum?
Es schwankt tatsächlich von Tag zu Tag. Es gibt viele Sachen, die mir Hoffnung machen für die Zukunft. Konkret in meinem Bereich der Finanzpolitik sehe ich, dass mehr und mehr junge Leute sich dafür einsetzen und dafür zu begeistern sind. Woran deiner Veranstaltung letzte Woche hat mich ein Teilnehmer gefragt, ob Finanzpolitik gerade im Trend sei. Und darüber habe ich mich sehr gefreut. Ich sehe auch allgemein, dass es eine neue Politisierung gibt von jungen Menschen, auch rund um andere Debatten über, wie sie sich jetzt an der Gesellschaft beteiligen sollen oder nicht. Das macht mir viel Hoffnung. Ich glaube, dadurch, dass ich ja auch politisiert geworden bin, unter anderem bei Fridays for Future, glaube ich auch sehr stark daran, dass, wenn junge Leute sich zusammenschließen, wir auch viel erreichen können. Und ich dann auch die Hoffnung habe, dass wir vielleicht auch andere besorgniserregende Trends in der Gesellschaft vielleicht auch gut bearbeiten können. Ich spreche jetzt auch konkret über den starken Rechtsruck. Natürlich machen mir diese Themen aber auch Sorge. Es bereitet mir große Sorge zu sehen, dass viele Ansätze und Bewegungen, die aufgebaut werden, um diese großen Hürden unserer Zeit zu bearbeiten, nicht ernst genommen wird. Dass zum Beispiel Vereine, die sich für eine demokratischere Zukunft einsetzen, die Förderung ausgeht. Dass junge Leute, die versuchen, sich für Klimapolitik einzusetzen, für eine zukunftsgerechte Finanzpolitik, nicht ernsthaft mitbeteiligt werden. Und das hat gleich zwei negative Folgen, nämlich dass diese gute Politik, ob im Bereich der Finanzpolitik, Sozialpolitik oder Klimapolitik, nicht stattfindet, aber auch, dass es eine Abwendung von Politik gibt unter jungen Leuten und einen Vertrauensverlust, der natürlich demokratisch sehr problematisch ist. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass diese Sachen, die mir Hoffnung bereiten, auch tatsächlich in die Umsetzung kommen, dass sie ernst genommen werden und dass wir somit auch noch einen Umschwung bekommen für sowohl bessere Politik als auch für mehr Beteiligung für eine stabile Demokratie.
Liebe Mathilda Gettins, vielen, vielen Dank für deine Arbeit bei Fiske Future. Vielen Dank auch für das Gespräch. Ich nehme mit, es gibt viele gute Ideen. Es gibt viele junge Menschen, die sich für Finanzpolitik interessieren, die sich einbringen wollen. Das heißt, der Ball liegt bei der Politik, diese jungen Menschen ernst zu nehmen, ihnen zuzuhören und nicht nur symbolisch zu sagen, ja, ganz wichtig, was ihr sagt, sondern auch in die Handlung mit einzubeziehen.
Ja, herzlichen Dank auch von mir. Es hat mich sehr gefreut, dabei zu sein. An alle natürlich, die gerade zugehört haben und gedacht haben, das klingt interessant. Bleibt nicht nur beim Interesse, sondern kommt gerne vorbei. Ihr könnt uns folgen auf unserer Website. Dort haben wir einen Newsletter, wir haben Instagram, all die klassischen Kanäle, die ihr kennt. Wir sind da. Ihr könnt uns auch gerne einfach eine Mail schreiben. Wenn ihr Lust hättet, euch mehr einzubringen, dann gibt es auch Formate, die ich zum Beispiel schon angesprochen habe. Und wir freuen uns sehr über alle Menschen, die mitmachen möchten.
Wunderbar. Das war Transfer Talks. Danke, dass ihr zugehört habt. Infos zu Mathilda, zu Fiske Future findet ihr in den Shownotes. Also was Mathilda gerade erzählt hat, da könnt ihr mal reinschauen und gucken, ob das nicht was für euch wäre. Und wenn ihr euch generell für jugendgerechte Politik interessiert, dann findet ihr weitere News und Infos und Debatten auf jugendgerecht.de. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert bitte diesen Podcast. Da wird es noch weitere Transfer Talks geben und es gab auch schon einige. Und wenn ihr mögt, dann gebt uns gern, wo immer ihr den Podcast gerade hört, eine gute Bewertung. Teilt die Folge mit euren FreundInnen, KollegInnen oder gerne auch auf Social Media. Die Arbeitsstelle Eigenständige Jugendpolitik, die hinter diesem Podcast steht, ist ein Projekt der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, kurz AGJ, und wird gefördert im Rahmen der Jugendstrategie der Bundesregierung vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans des Bundes. Mikrofon war Katrin Rönicke. Wir hören uns beim nächsten Mal.